Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hannah und wir sind heute wieder bei Devs. Und ich habe wieder im Abstandsstudio Better Call Bjarne. Moin, Bjarne.
Hallo, wie geht's?
Wir reden heute über eine Folge und ich glaube, letzte Woche hast du schon erraten, wie sie heißt in der deutschen Übersetzung, denn in Deutschland hat die Ausstrahlung, die Titel haben immer, der Episoden haben deutsche Titel bekommen und es ist Sudoku, genau wie du gedacht hast, denn ihr könnt immer mittwochs um 21 Uhr bei Fox die neuen Folgen Devs schauen oder auch auf den jeweiligen Pay-TV-On-Demand-Plattformen, natürlich auf Abruf. Und jetzt an diesem Mittwoch lief die zweite Folge und wir bringen auch kurz danach den Podcast. Wow, Devs, Bjarne, wir haben, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, was für große Fans wir sind. Freust du dich auf die neue Folge?
Ja, total. Also da erfahren wir jetzt ja noch viel mehr. Wir können deutlich tiefer jetzt auch schon in die Charaktere und deren Hintergrundgeschichte einsteigen und ich freue mich. Du?
Wahnsinn. Ich bin auch nämlich sehr gespannt, denn ich muss auch sagen, ich glaube, seit ich die zweite Folge gesehen habe, habe ich ungefähr einen Ohrwurm von dem Lied, mit dem die Folge beginnt. Und zwar ist das Congregation von Low. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste mal nachschauen, irgendwie so Indie, amerikanische Geschichte. Kanntest du Low vorher?
Nee, überhaupt nicht.
Ich auch du? Nicht, ne? Null. Also das für mich, es war komplett neu für mich, aber seitdem höre ich diesen Takt und singe dieses Lied, denn die Folge beginnt mit einer Szene, was ich auch, also ich liebe das wirklich, immer dieser Devs, ne, so ein What-the-fuck-Moment und hier hatte ich ihn wirklich in Sekunde eins. Du siehst verschiedene Bilder und die Tür geht auf von Devs, von diesem wahnsinnigen Gold-Vakuum-Komplex und dann setzt sozusagen der Text ein, auch von dem Lied. Wir sehen einen Slow-Mo-Kampf. Ich war hin und weg von der Eröffnungsszene.
Ja, genau. Und auch das Lied wieder, wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen über die religiösen Anspielungen geredet und auch Congregation heißt ja, glaube ich, sowas wie so eine Art Zusammenkunft von einer Gemeinde oder so.
Ach, stimmt.
Gerade, dass wir dann eben auch in Devs, in das Labor reingehen, in die Kirche, wo wir uns dann als Gemeinde versammeln und Gott nahe kommen.
Heißt es nicht sogar
vielleicht auch so ein bisschen.
Heißt es nicht sogar auch auf Deutsch Kongregation? Ich meine.
Oh, ich habe keine Ahnung.
Ich habe das schon mal gehört.
Okay.
Aber du hast recht, das ist wirklich, so weit habe ich gar nicht gedacht, Björn. Oh Gott, danke. Danke für die Aufklärung. Wahnsinn. Ja, wir erfahren nämlich jetzt auch endlich mal mehr, und das wussten wir in der ersten Folge noch nicht so ganz, über Forrest, dem wilden CEO, gespielt von Nick Offerman, oder Jesus, ne, mit dem heiligen Schein und der blonden Perücke. Wir erfahren eigentlich, dass er in so einem ganz simplen Haus wohnt und so einen komischen, abgewrackten Kombi fährt. Da war ich ja schon so ein bisschen überrascht, als ich das sah.
Ja, total. Es passt einfach nicht zu dem Bild, was man von solchen Silicon Valley-Milliardären hat. Aber das ist, glaube ich, auch genau das Ziel, dass dieser Charakter erstmal noch kryptisch für uns sein soll und nicht ganz greifbar.
Denn das ist er. Und wir sehen natürlich im Haus, dass da irgendwie auch das Zimmer von der Tochter ist. Und wir erfahren später auch noch mehr über die Tochter. Aber wir müssen, glaube ich, fast chronologisch vorgehen, was in dieser Folge passiert. Denn es baut alles wieder auf das Finale eigentlich auf. Denn wir sehen wieder Lilly, die natürlich immer noch unsere Hauptcharakterin, die immer noch natürlich geschockt ist von dem Video, was sie gesehen hat über den Tod ihres Freundes Sergei. Und sie geht wieder zu ihrem Ex Jamie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch ein Moment, wo ich sehr gelacht habe. Was spielt Jamie für ein Computerspiel?
Das ist nicht mein Metier. Keine Ahnung. Ist das GTA?
Nein, er spielt Dark Souls. Dark Souls spielt er. Und der spielt das, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf einer Playstation. Und er hat auch einen Playstation-Controller in der Hand, der sogar an ist. Normalerweise in Serien sind die ja oft dann aus, also weil das nicht angeschaltet ist und das Licht leuchtet nicht. Schönen Gruß übrigens an Vanessa Schneider von Skip Intro. Sie hat sich neulich da auch sehr, sehr köstlich drüber aufgeregt. Hier ist es wirklich gemacht. Also das Spiel und die Konsole ist an.
War die Farbe rot oder blau? Also haben sie auch wenigstens dann noch Player One richtig zugeschrieben?
Du meinst jetzt aber auf dem Controller?
Genau, die leuchten doch dann in einer bestimmten Farbe, je nachdem, welcher Player man ist.
Nee, es ist unterschiedlich. Also du musst nicht Player One oder zwei sein. Aber ich glaube, bei ihm war das Licht, ich glaube, so blau-weiß oder so. Also es war nicht rot, auf gar keinen Fall. Aber ich habe auch witzigerweise, ich habe es wirklich nachgeschaut und scheinbar ist oder anscheinend ist Alex Garland, der Showrunner und Autor und Regisseur und ne, Gott dieser Serie, auch ein großer Dark Souls-Fan.
Ah ja, okay.
Also das scheint auch ein Spiel zu sein, was ihn wirklich irgendwie tief bewegt hat und was er auch wohl lange Zeit gezockt hat oder sich zumindest viel mit beschäftigt hat. Und Jamie, wir können noch mal kurz erzählen, wir erfahren auch mehr über diese Beziehung der beiden, dass die ja wirklich irgendwie vor 2 Jahren auch zusammen waren, zusammen gewohnt haben in der Wohnung von Lilly, in der sie immer noch wohnt. Mhm. Und dann hat sie irgendwie den neuen Job bei Amaya angefangen und irgendwie von heute auf morgen hat sie Schluss gemacht mit ihm und war auch dann relativ schnell mit Sergei zusammen.
Genau, das macht sie jetzt alles auch nicht viel sympathischer,
so wie ich finde,
das dann auch alles rekapitulieren lässt. Vor allem, also das wäre alles noch okay, man kann sich ja neu verlieben, aber dass sie ihn auch einfach nie wieder kontaktiert hat, 2 Jahre lang, das ist schon nicht besonders nett.
Ja, vor allem dann auch wieder das Typische, ne? Und dann brauchst du was und dann kommst du vorbei, ne? Also da wäre ich auch wirklich grantig. Ne, du machst mit mir Schluss von heute auf morgen, meldest dich 2 Jahre nicht und jetzt kommst vorbei, weil ich irgendwie von deinem neuen Freund irgendwas hacken soll. Na, yippie-ki-yay. Aber ich finde Jamie zum Beispiel, er ist ja relativ sympathisch, weil er benimmt sich ja noch einigermaßen. Also auch er ist ja emotional. Natürlich merkst du, dass er aufgewühlt ist, aber ich glaube, ich wäre auch laut geworden und er hätte mich aufgeregt oder so.
Ja. Ne? Ja, Jamie ist allgemein, also auch von Anhieb eigentlich so eine der sympathischen Figuren. Den Schauspieler kennt man jetzt eigentlich gar nicht so wirklich. Ich kannte ihn nicht und auch bei IMDb hat er relativ wenig Einträge vorher. Yin Ha heißt er. Aber einfach mit seinem leicht verlotterten Vollbart und einfach so auch sein Leben, was er da führt, so mit Chips und Computerspielen, da ist er, hat man irgendwie von Anhieb, weil hat man das Gefühl, man könnte sich mit dem auch anfreunden.
Ich fand aber auch sympathisch, dass es jetzt nicht super Klischee war, weißt du? Also er war jetzt auch noch relativ normal und, weißt du, sauber anzuschauen. Mhm. Und auch seine Wohnung war ja auch sauber, weißt du? Das war jetzt nicht so das Klischee, dass da jetzt nur Chaos herrscht oder so und er jetzt irgendwie 10 Tage nicht geduscht hat oder so. Ne?
Ja.
Mir fällt gerade auf, Hannah H. war ja auch ein schöner Name, ne? Naja, sorry, ich muss immer, wenn ich den Namen lese in dem Vor- und Abspann, muss ich immer lachen.
Ich weiß nicht, ist er noch Single?
ich weiß nicht, ich bin es ja auch nicht, deswegen würde auch schwierig werden, durchzudrücken. Aber der Nachname wäre, den würde ich auf jeden Fall lieber haben, aber es hört hoffentlich keiner. Ich kann ja auch Hannah Huge behalten, den Namen, ne? Naja.
Der ist auch okay. Vor allem auf Englisch ist er cool. Mm. Huge.
Aber du bist ja auch hier so ein Doppler, Bjarne Bock. Auch ein guter Name,
ja,
ne?
Stimmt.
Wir könnten
beide Superhelden sein.
Huge Bock. Huge Bock, auch ein schöner Podcast-Name. Okay. Also wir gehen aber weiter. Lilly ist natürlich immer noch geschockt von dem Tod, erzählt Jamie auch von dem Tod, erzählt auch, dass er ne, sich verbrannt haben soll. Aber ich glaube, man hört auch schon raus, dass sie auch schon so ein paar Zweifel hatte. Ich glaube, das hattest du auch in der letzten Folge schon angesprochen. Und sie erwähnt halt diese Sudoku-App, wo sie schon, ich glaube, 2-mal irgendwie ein falsches Passwort angegeben hat und noch einen Versuch hat und ob er das denn bitte hacken könnte. Und dann, ne, Superpower-Hacker Jamie kriegt das auch relativ schnell hin, finde ich.
Mhm.
Und sagt auch dann relativ schnell so, ja, das scheint hier irgendwie so eine Art russisches WhatsApp zu sein, was über russische Server läuft. Und Sergei scheint ja irgendwie einen Händler gehabt zu haben, wo ich auch dachte, okay, krass, das Wort schon zu benutzen. Und es fällt dann auch relativ schnell das Wort Spion.
Genau. Das, was wir schon vermutet hatten letzte Woche, scheint sich jetzt zu bestätigen. Obwohl Lilly es ja auch noch nicht ganz einsehen will, was man jetzt auch nicht unbedingt verdenken kann, dass sie nicht gleich hinnimmt, dass der Freund, mit dem sie 2 Jahre lang zusammen war, die ganze Zeit ein Doppelleben geführt hat. Das ist wahrscheinlich schwer zu verdauen, besonders nachdem er sich auch noch angezündet hat und tot ist. Also kommt viel auf einmal.
Ich wollte gerade sagen, also die Vorstellung, dass jetzt irgendwie deine Freundin, dein Freund irgendwie ein Spion, das ist auch so abstrus, weißt du? Das ist, finde ich, auch so gar nicht Da würde ich ja auch heutzutage gar nicht dran denken. Also klar,
wir haben ja... Aber auch ein bisschen cool.
Total. Also. Und wir haben ja auch wahnsinnig viel Industriespionage. Ne? Das ist ja immer noch ein wahnsinniges Thema. Und natürlich gibt es auch Spione immer noch. Und auch, ne, das, auf jeden Fall. Aber ich würde wirklich am Anfang denken, das ist irgendwie ein schlechter Scherz.
Mhm. Ja. Ne?
Aber bleiben wir doch einfach dann auch mal bei Lilly, was denn danach passiert. Also wir springen jetzt, wir bleiben jetzt einfach bei den Themenkomplexen. Denn wir sehen Lilly dann ja auch in der Wohnung sitzen und diese App, ne, übersetzen, das Russische. Und auch ziemlich geil eigentlich. Da muss ich auch sagen, fand ich sie eigentlich wirklich ganz cool. Auch sie versucht darauf zu antworten. Aber es fällt auch relativ schnell auf, dass die Person, die dahinter, also mit ihr kommuniziert, auch merkt, dass sie Lilly ist und nicht Sergei. Ja, und dann wird ein Treffpunkt ausgemacht. Hättest du das auch gemacht an dieser Stelle oder hättest du es eher nicht gewagt?
Gute Frage. Ich war selten in dieser Situation gefangen, aber ja, ist die Frage, ob man, also wie sehr sie auch die Gefahr einschätzt. Natürlich, ihr Freund ist tot, also muss das Ganze schon ziemlich ernst sein, aber die Neugier kann natürlich wirklich auch überwiegen und wir kriegen ja auch später die Erklärung, warum sie es macht, dass sie einfach so ist, dass sie Dinge macht, über die andere nur reden. Ich hoffe, ich hätte es nicht gemacht. Wie ist es bei dir?
Ich wollte gerade sagen, ich hätte mich auch nicht getraut, komischerweise. Und du hast es erwähnt, wir können auch schon darauf eingehen. Genau, Jamie erwähnt dann auch, dass er sich Sorgen machte um sie, weil sie so ein Typ ist, der einfach so Dinge macht. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, kaufe ich dir irgendwie nicht ganz ab.
Jamie jetzt.
Nee, ich kaufe es Lilly nicht ganz ab, dass sie so ein...
Ah, ja.
Also weißt du, das passt irgendwie für mich wenig in diesen Charakter, den ich sehe auf der Leinwand.
Ja, stimmt, sie ist jetzt nicht gerade wie so ein, wie heißt das, Daredevil, wie so ein, Draufgänger
so ein
rübergekommen. Also sie ist jetzt nicht mit dem Motorrad zur Arbeit gefahren oder so.
Und das
sie wirkt eigentlich schon wie eine recht nüchterne Person auch.
Und genau das musst du ja nicht, ne? Du musst ja jetzt nicht so die super taffe, weißt du, Rockerbraut sein oder so, weißt du? Aber selbst wenn ich von diesem Klischee oder so weggehe, wirkt sie nicht wie jemand, der einfach tut, was du solche Dinge tut. Sie wirkt wie eine Person, die noch nicht mal sagt, was sie wirklich sagen will.
Mhm. Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Es passt irgendwie nicht wirklich, es wirkt ein bisschen zurechtgebogen. Mhm. Also. Das finde ich allgemein, also Alex Garland ist total genial, vor allem bei der Inszenierung, aber Drehbuch ist, glaube ich, nur oberes Mittelfeld, um das jetzt mal hart zu sagen. Also vor allem bei den Dialogen jetzt in den ersten zwei Folgen, finde ich, ist vieles einfach sehr viel zu offensichtlich Exposition, wo dann die Figuren auch wirklich so sagen, erinnerst du dich noch? Wir beide, wir waren 2-4 Jahre lang zusammen und du warst die Liebe meines Lebens und dann hast du Schluss gemacht. Also wirklich Dinge, die man normalerweise eigentlich nicht in einem realen Gespräch so ausführen würde. Das finde ich immer ein bisschen unglücklich, wenn Serien das machen. Das ist auch in einer anderen Szene dann später noch, über die wir noch reden werden, mit Forrest und Kenton. Da ist dann auch Kenton derjenige, der quasi Forrests ganze Backstory nochmal erzählen darf. Und das könnte man wahrscheinlich irgendwie eleganter lösen, aber... Es stört jetzt auch nicht so dolle, dass die ganze Serie dadurch jetzt schlechter wäre.
Ich glaube, es wird auch besonders deutlich, weil halt alle so sehr emotionslos agieren, weißt du?
Ich glaube, ja, genau.
Ne? Ich glaube, wäre das jetzt in einem Setting, wo alle sagen so, hey, ne, was machst du? Also weißt du, wenn sie alle ein bisschen puristischer oder naturalistischer spielen würden, würde es nicht so sehr auffallen wie hier, wo alle so, weißt du, so ein bisschen langsam near-future-mäßig rumlaufen. Aber genau, kommen wir denn noch auch noch dazu? Denn jetzt sehen wir, Lilly geht also zu diesem Treffpunkt. Und ich muss auch sagen, das war auch wieder ein Set, was ich noch nie gesehen habe. Das sah aus wie so eine neblige Bunkerlandschaft am Strand oder so, mit Bäumen im Hintergrund. Erinnerst du dich daran?
Es war so ein Pfeiler von der Golden Gate Bridge, oder?
Genau, und ich glaube, das unten, ist so, ja. Und es wirkte so wie, weißt du, wie früher so, wenn man an der Atlantikküste oder irgendwo an der französischen Nordküste, wie heißt das, Nordseeküste war, mit seinen Eltern, wo so auch noch so Bunker am Strand stehen und sowas, weißt du?
Oh ja.
Daran musste ich irgendwie denken, wo man als Kind immer drin gespielt hat, aber nicht durfte.
Ja.
Und sie trifft dann also den Händler, Anton. Ziemlich sympathischer Dude eigentlich. Ich hatte
ja, total. Nettes Gesicht. Brian Darcy James. Ich weiß nicht, woher kanntest du ihn? Er hat, glaube ich, auch ein bisschen in The Good Wife sogar noch mitgespielt.
Ich wollte gerade sagen.
Tote Mädchen lügen nicht, 13 Reasons Why.
Ich habe auch das Gefühl, man hat ihn schon wahnsinnig oft gesehen, ne?
Ja.
Und aber wie du sagst, also ich fand auch schön, dass man ihn so ein bisschen als so wie so einen sympathischen Russen castet und nicht so wie so den Händler-Bösewicht.
Ist er Russe oder Franzose? Also, ich weiß, ist das ein russischer Akzent gewesen? Ich tue mich immer ein bisschen schwer, diese Akzente rauszulesen, aber irgendwie...
Ach, wie geil. Jetzt, weil der andere von einem Franzosen gespielt wurde. Also, ich dachte, das sollte ein russischer Akzent sein.
Okay. Es kann ja auch ein Franzose sein, der für die Russen arbeitet, aber am Ende ist eigentlich auch relativ egal. Nee, er arbeitet für die Russen.
Weil ich glaube, die Franzosen würden ja auch eher so ein bisschen mehr verbinden, weißt du? Dieses, weißt du, dieses, ich weiß Nische, was du machst, weißt du, dieses langgezogene.
Ja, okay, stimmt.
Auf Englisch jetzt, ne? Sorry, ich bin ganz schlecht mit sowas. Aber ich fühlte mich auch sehr stark erinnert an The Americans, komischerweise. Und dann dachte ich auch wieder so, ach, was für eine schöne Serie. Irgendwie lange nicht mehr dran gedacht. Ist auch ein bisschen untergegangen, finde ich. Leider.
Das stimmt. Lilly hätte auch mal eine Perücke tragen können.
Stimmt.
Blonde Lockenperücke.
Stimmt. Ja, oder die langen Haare von Maniac mit der Brille oder der Zigarette.
Ja, da sah sie auch super aus, das stimmt.
Das wäre eigentlich ganz cool. Genau, aber was erfahren wir? Also ich glaube, Anton macht ja auch deutlich im Sinne von, hey, wenn du nicht glaubst, dass dein Freund sich einfach umgebracht hat, dann müssen wir irgendwie zusammenarbeiten, denn ich möchte auf jeden Fall aufklären, was da passiert ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand, das war eigentlich eine ganz schöne Begründung, weil das kann ich irgendwie dann auch verstehen, warum Lilly sich jetzt auch weiter in Gefahr bringt. Denn wenn du einfach nicht begreifen kannst, wie dein Freund A, irgendwie ein Industriespion sein soll, plus auch noch sich selber angezündet hat mit Benzin, dann verstehe ich diese Unruhe, dass du es einfach, du brauchst irgendwie, du brauchst Aufklärung.
Genau, und er ist ja auch wirklich die einzige Aussicht darauf, weil alle anderen halten sie jetzt natürlich für eine trauernde, Witwe nicht, aber für eine trauernde Freundin, die natürlich nicht glauben will, dass ihr Freund sich angezündet hat, weil das ist einfach so unglaublich. Und er ist die einzige Chance, dass sie jetzt wirklich auch mal mit dieser Theorie weiter forschen kann.
Ich fand auch ganz interessant, wir sehen ja auch Lilly ziemlich alleine so in ihrer Wohnung sein. Also sie hat dann, glaube ich, auch dieses Telefonat mit ihrer Mutter in Hongkong.
Ja.
Und lügt dann auch ihre Mutter an im Sinne von, ja, hier sind ganz viele, weißt du, meine Freunde sind alle um mich und so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war der erste Moment, wo ich sie wirklich verstanden habe, emotional und Zugang hatte. Weil ich finde, das kennt man ja auch so, weißt du, dann machen sich irgendwie, weißt du, die Eltern so Sorgen, du sagst, nein, alles fein, weißt du, hier sind ganz viele und nachher bist du irgendwie so, oh, ich will jetzt aber auch gar keinen sehen. Oder ich,
Ja, genau.
Fand ich aber auch...
Das war wirklich... mein sehr intimer Moment auch von ihr, wo man ein bisschen hinter ihre Fassade blicken konnte.
Ich fand es aber trotzdem interessant, dass ihre komischen, zahlenbegabten Freundinnen wirklich überhaupt nicht um sie rum waren. Ich glaube, wir haben einmal noch kurz die Freundin gesehen, die fragt, wie es war, aber sonst ist da wirklich so gar keiner. Also man würde ja schon, die beste Freundin würde ja vorbeikommen, weißt du?
Ja, vielleicht hat sie nicht reingelassen oder gesagt, sie soll nicht kommen. Also sie scheint ja lieber allein gerade sein zu wollen in der Phase auch. Mhm. Oder zumindest... jetzt nicht einfach sich betrauern lassen, sondern sie ist ja noch gar nicht dabei, den Verlust abzuhaken, sondern sie will erstmal verstehen, was überhaupt passiert ist.
Mhm,
also sie weint ja zum Beispiel auch. Also hat sie jemals geweint bisher? Ich kann mich nicht erinnern.
Ich glaube, sie hat nur am Ende der letzten Folge dieses Schreiweinen, was auch immer. Also hat sie, ich würde es als Schreiweinen.
Aber sie sitzt jetzt nicht zu Hause, guckt sich alte Bilder an und trauert, sondern sie ist wirklich noch voll im Aufklärungsmodus.
Stimmt, auch einfach im Schock, Also.
Ja.
Ja, stimmt. Aber dann können wir eigentlich auch diesen Lilly-Abschnitt fast abschließen, denn wir haben es schon anfangs kurz angedeutet, Jamie kommt vorbei und will sie eigentlich davor beschützen, auf diese App jetzt zu antworten, was sie natürlich schon getan hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, das war eine Szene, da war der Dialog echt so hölzern, das ist mir wirklich das erste Mal richtig aufgefallen. Ich glaube, irgendwann sitzen die beiden auch so auf der Couch, alles so völlig apathisch und dann sagt sie, glaube ich, zu ihm, sag mal, warum bist du jetzt nochmal hierher gekommen? Was wolltest du mit mir besprechen? Oh, ich dachte wirklich so, ganz ehrlich, das ist furchtbar. Also das wirkte unheimlich zäh und genau wie du sagtest, so gekünstelt, der Dialog.
Mhm. Aber meinst du, kritisierst du damit jetzt auch die Emotionslosigkeit? Also dass die beiden sich jetzt nicht irgendwie umarmt haben und er mit brüchiger Stimme gesprochen hat? Oder meinst du jetzt einfach nur, dass es zu... Also zu sehr vorgelesen wirkt, der Dialog.
Alles. Also ich glaube, der Dialog war zu sehr vorgelesen. Der Dialog war auch inhaltlich nicht besonders gut. Aber es wurde alles noch verstärkt durch diese Emotionslosigkeit, weißt du? Das sind so verschiedene Faktoren, die alle zusammenspielen. Und im Endeffekt fand ich, war das eine Szene, die ich viel zu lang, viel zu konstruiert und nicht gut fand.
Ja, also die Emotionslosigkeit kann ich mir nämlich noch die fehlende zurechtreden dadurch, dass einfach diese gesamte Situation, in der sich die beiden befinden, so unvorstellbar ist. Also 2 Jahre lang hatten sie keinen Kontakt mehr, sie sind nicht im Guten auseinander. Jetzt ist der neue Freund von ihr tot und er will sie trösten, aber ist wahrscheinlich auch noch irgendwie wütend auf sie. Also ist ja klar, dass man da total, dass es einfach sehr unangenehm ist und man wahrscheinlich auch ein bisschen verschüchtert ist.
Aber gerne, ja, kurze Klammer, dann zeig mir doch die Unsicherheit, dann zeig mir doch einen Jamie. Gut, wir sehen ihn kurz draußen, wie er wartet und ein bisschen unsicher ist, aber in dem Gespräch, zeig mir einen Jamie, der irgendwie rumschaut, weißt du, und sich erinnert, wie er hier gewohnt hat in der Wohnung, der vielleicht irgendwie nervös auf der Couch rumnibbelt oder so, weißt du, mit der Hand, mit dem Finger, irgendwas. Nein, die sitzen da, weißt du, sie schlägt, glaube ich, so die Beine zusammen auf der Couch und dann halten sie dieses sehr merkwürdig konstruierte Gespräch. Das fand ich so schade, weißt du, gib mir doch ein bisschen Atmo, weißt du?
Ja.
Auch, gib mir auch gern unangenehme Atmo. Gerade wie du sagst, gerade dieses, weißt du, dieses unangenehme, man kennt sich eigentlich sehr, sehr gut, aber halt nicht mehr. Aber das spürt man überhaupt nicht. Also, dass er
also ein bisschen habe ich das schon rausgespürt. Also einerseits auch in ihrer Sitzhaltung, das ist ja sehr verschränkt und sehr unsicher, wie sie da ihre eigenen Beine festhält und so weiter. Ich glaube, sie hat sich auch einen Drink gemacht, was vielleicht auch ein bisschen dafür spricht, dass sie nervös ist und ein bisschen runterkommen will. Und auch er, wie er redet ja wirklich so, als ob die gerade ihr erstes Date, also ist natürlich genau das Gegenteil, die Situation, aber dass er dann auch irgendwie so versucht, cool rüberzukommen und so sagt, ja, kein Problem, wenn du was brauchst, ich bin da, it's cool. Also ist so, ich finde es schon ziemlich angespannt.
Also finde ich schön, dass du das anders oder nicht so doll gesehen hast, aber das war so der Moment, wo ich so ein bisschen leider so ein bisschen in der Folge raus war. Aber es passiert ja noch mehr in der Folge. Und zwar, wir haben es schon kurz erwähnt, ich wollte mal dann auf den Teil eigentlich, ach, lass uns zuerst auf den Computerteil angehen. Dann können wir nämlich mit Anton und Kenton enden, wie auch die Folge endet. Also, wir erfahren nämlich jetzt auch endlich mehr von der Maschine, in Anführungsstrichen, nennen wir es die Maschine. In Devs, was da eigentlich genau passiert, denn die Szene beginnt mit zwei neuen Programmierer-Dudes, die wir nicht kennen, einem sehr jungen und einem älteren. Den Namen des älteren erfahren wir auch, das ist Stuart. Schauspieler hat mir leider nicht notiert, aber man kennt ihn ja auch von überall her.
Genau, Stephen McKinley Henderson. Irgendwas in mir hat damals, als ich das gesehen habe, ist einfach davon ausgegangen, dass das, jetzt fehlt mir der Name, wie heißt der, der Mufasa gesprochen hat bei König der Löwen. Aus irgendeinem Grund war ich überzeugt, oh krass, den haben sie jetzt auch noch. Ach, aber dann habe ich später gesehen, das ist ein völlig anderer Mensch und ich habe keine Ahnung, warum ich mir so sicher war. Wie heißt der denn? James Earl Jones, genau.
Ah, okay.
Aber der ist es nicht. Es ist Stephen McKinley Henderson, den hat man ja auch in Run neulich gesehen.
Stimmt. Ich war so ein bisschen abgelenkt von seiner Weste. Er trägt so wie so eine, bist du so eine sehr, so eine folkloristische Weste, die mich irgendwie abgelenkt hat. Aber wir sehen also diese beiden Programmierer, Technikleute, ITler, nennen wir sie mal so, wie sie reden, beziehungsweise wir sehen auch schon relativ schnell eine Projektion im Hintergrund, die sehr Jesus-mäßig aussieht und wir hören dazu so ein ganz krasses Surren, was glaube ich fast so das Computersurren sein soll, was finde ich so ein bisschen für mich klingt wie so ein Bienenschwarm oder so. Also es klingt artifiziell, aber hat sozusagen noch was Naturalistisches Ansicht. Und ich glaube, das macht es auch wieder so unangenehm und merkwürdig.
Diese Mischung des beiden. Genau, das passt ja auch zu diesem Kriseln, was man sieht.
Genau, und dann wird ja eigentlich auch relativ schnell aufgeklärt, was diese Maschine kann. Was war dein erster Gedanke dabei?
Ich dachte mir, warum ist es wichtig, Jesus am Kreuz zu sehen? Also es ist natürlich unglaublich, diese Leistung, dass man mit einer Maschine eben alle Informationen, die man einspeichern kann, nimmt. Und damit die Vergangenheit rekonstruieren kann, ohne dass da jemals eine Kamera auf Jesus gerichtet wurde, logischerweise. Aber meine nächste Frage war, was will Forrest damit anfangen? Worauf wir dann ja auch später schon eine kleine Antwort finden.
Ich fand es auch ein bisschen absurd irgendwie. Also ich fand es interessant, aber auch ein bisschen, ich merkte schon, wie in meinem Hinterkopf so losging. Also weißt du, für den Effekt natürlich war es Wahnsinn. Aber genau wie du sagst, dieses... Ich weiß nicht, ich war so ein bisschen verwirrt von dem Ganzen und ich dachte mir so, okay, Hannah, weißt du, nimm es einfach an. Hinterfrage es nicht.
Und dann hast du... Es geht ja... Ja, Entschuldigung.
Nee, mach weiter.
Es geht ja, also wie wir auch schon in der ersten Folge oder auch in dem Gespräch von von Forrest und Lily gehört haben, geht es ja viel um Determinismus. Und Determinismus geht, denkt man ja auch gleich immer dann an den Laplace'schen Dämon, was ja so ein Modell ist, schon von vor 200 Jahren, dass wenn man wirklich jeden einzelnen Punkt im Universum oder auf der Welt betrachten könnte und die Information hat, dann kann man sowohl nachvollziehen, wie alles so geworden ist, also wie es vor 100 Jahren war, was sie ja dort machen, oder vor 2000 Jahren jetzt in dem Fall, aber eben auch die Zukunft vorhersagen. Und das ist natürlich etwas, was man mit Devs dann vielleicht auch machen könnte. Also das ist, finde ich, dann wieder deutlich spannender. Ich glaube nämlich, dass sie jetzt wirklich nur sich Jesus als Fixpunkt genommen haben, weil man das da natürlich erstmal schön auch für die Zuschauer darstellen kann, aber wenn man eben auch überprüfen kann, ob dieser Algorithmus funktioniert und wenn man weiß, dass er funktioniert, dann können sie ihn umdrehen und dann nämlich die viel spannenderen Dinge betrachten, nämlich die, die erst passieren werden.
Und ich wollte gerade sagen, also für mich ist sehr viel deutlicher nachzuvollziehen, obwohl es sich natürlich gegenseitig bedingt, aber für mich ist die Logik, dass sich durch Algorithmen heutzutage oder durch Daten und Erfahrungswerte die Zukunft sozusagen berechnen kann, ist mir, sage ich mal, gedanklich näher, als dass ich jetzt wirklich 2000 Jahre zurückgehe und ein Bild projizieren kann von Jesus am Kreuz oder von jedem Punkt. Und mir ist natürlich genau, auch bewusst, dass beides, ja, ne, weil ich das eine kann, kann ich das andere auch sozusagen, ne, es bedingt ja sich selbst. Aber ich finde diese algorithmische Berechnung der Zukunft finde ich persönlich interessanter und bin vielleicht auch wegen Westworld da jetzt irgendwie auch ein bisschen mehr drin.
Ja oder es gab, also ich habe es jetzt nie wirklich viel verfolgt, aber ich glaube in Person of Interest war genau dasselbe auch, dass dort die Hauptfigur auch so einen Laplace'schen Dämon gebaut hat und eben damit Terroranschläge und Verbrechen verhindern wollte. Oder auch ähnlich wie Minority Report. Also das ist ja genau so ein Thema, was sich immer wieder wiederholt in der Science-Fiction.
Ja, das ist so das klassische Thema. Und ich muss auch sagen, das finde ich, also diese, weißt du, die Zukunftsberechnung finde ich immer potenziell irgendwie spannender als die Vergangenheitsberechnung. Ich weiß auch nicht. Aber ja, du hast recht. Ach, Minority Report habe ich auch sehr geliebt. Stimmt. Person of Interest, kurze Klammer, ja, sehr gute Serie. Sollte man vielleicht mal gesehen haben. Vielleicht nicht ganz so gut gealtert, obwohl ich glaube, es geht noch. Aber es war wirklich sehr auch weit vor seiner Zeit. Also gerade was auch die Überwachung anging, insgesamt mit Daten und Co. Wirklich spannend. Ich glaube, es waren 5 Staffeln insgesamt. Eine Menge.
Was hättest du denn als ersten Moment dir angeschaut, wenn du die Death-Maschine gebaut hättest? Hättest du Jesus genommen als Test, oder?
Nein. Sorry, also ich, bei mir ist, vielleicht vorweg muss ich auch sagen, ich habe wirklich wenig Ahnung von Religion. Ich bin zwar konfirmiert, ich bin aber vorletztes Jahr aus der Kirche ausgetreten. Ich aus dem Norden Deutschlands, ich habe keinen Plan von Religion oder Kirche, es tut mir wirklich leid. Ich habe keine große Abneigung jetzt, wenn jemand mir sagt, er sei religiös. Ich kann auch jeden verstehen, der heutzutage in verrückten Zeiten in die Kirche geht und irgendwie Halt sucht, weißt du, das ist mir durchaus bewusst, dass es irgendwie auch Hilfe gibt. Aber wenn ich natürlich irgendwie geschichtlich auf Religion gucke, denke ich immer so, Gott, wie viele Leute wurden getötet und ermordet und werden immer noch getötet und ermordet wegen Religion. Also ja, deswegen bin ich da so ein bisschen. Aber was ich mir angeschaut hätte, nee, ich hätte mir leider auch.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Natürlich was Persönliches angeschaut, ähnlich wie Forrest. Mhm. Ich hätte mir natürlich auch was angeschaut durch einen Todesfall. Ich hätte mir jetzt nicht eine Tochter angeschaut, die ich verloren habe, was natürlich auch ganz schrecklich ist. Aber ich wäre da auch Familie sozusagen zurückgegangen. Was hättest du dir angeschaut?
Gute Frage. Wahrscheinlich wäre ich dann auch eher so geschichtsfasziniert gewesen und hätte mir irgendeinen großen Moment in der Vergangenheit angeguckt, vielleicht wie die Pyramiden fertig gebaut wurden, sowas in der Art. Sehen, wie die Transformers da die Steine aufeinander legen. Das wäre dann das gesehen.
Wissen wir denn, dass die Maschine auch dann 4000 Jahre zurückgehen kann?
Gute Frage, ja. Theoretisch. Es wird wahrscheinlich schwieriger zu berechnen, doppelt oder exponentiell schwieriger. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt die Anwesenden, diese ganzen Coder und Programmierer und Genies, dass die jetzt so super religiös sind. Das ist, glaube ich, für die einfach auch nur, also hauptsächlich für Garland, glaube ich, wieder, weil er diese religiösen Anspielungen toll findet. Aber jetzt persönlich, die Programmierer, die hätten sicherlich wahrscheinlich auch sich was anderes angeschaut.
Ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, genau wie du schon sagtest, es ist ja auch eine amerikanische Serie. Klar, Garland ist Brite, aber es ist trotzdem eine US-Produktion. Und ich meine, so ein Jesus ist ja auch einfach ein Bild, was für jeden. Jeder weiß, was gemeint ist ungefähr damit. Und du weißt sofort, es ist vor 2000 Jahren passiert.
Genau.
Ne? Klar fände ich, ich persönlich fände jetzt eine Pyramide auch ganz geil. Und dann siehst du irgendwie so einen Pharao, der da irgendwie, weißt du, rumläuft. Aber ich glaube, es wäre nicht so ikonografisch fast gewesen, obwohl das ja auch fast das falsche Wort ist für Jesus, wie in Jesuskreuz.
Ja, das stimmt.
Vielleicht, du hättest vielleicht noch Hitler nehmen können oder so.
Aber da gibt es ja eh Aufnahmen von.
Ja, also deswegen, das ist das ja, ne, deswegen. Man, das wäre nicht so lange her gewesen. Du brauchst diese 2000 Jahre irgendwie. Oder 1000 Jahre. Ja, interessant. Aber ja, schreibt uns gerne, was ihr angeschaut hättet geschichtlich, welchen Punkt. Und welchen man noch hätte nehmen können, der ähnlich visuell beeindruckend gewesen wäre. Tja, wenn ihr schreiben wollt, podcast@serienjunkies.de. Genau, wir haben es erwähnt, wir sehen dann auch Forrest relativ schnell, wie er also seine Tochter beim, was macht sie so, so pustet so Seifenblasen, ne?
Genau, ja.
Und dann wird eigentlich auch ziemlich deutlich, was da passiert ist bei ihm, ne? Also ich glaube, da, Gott sei Dank, redet er jetzt nicht irgendwie auch noch, führt er nicht noch ein Selbstgespräch und erzählt, was passiert ist.
Ja. Das stimmt, da muss man wirklich dankbar für sein.
Aber ich glaube, das war es auch schon, was wir in der Folge über die Maschine erfahren haben, oder?
Genau, ja, man hat ja noch so ein bisschen diesen kleinen Streit, den ich auch spannend fand, zwischen Stuart und Forrest, wo Stuart sagt, das ist unglaublich, was uns hier gelungen ist. Wir haben ein verkrisseltes Bild von Jesus, wir können jetzt ein Champagnerbad nehmen. Und wo Forrest dann darauf besteht, nein, das ist nicht gut genug, wir wollen ein kristallklares Bild haben. Weil jeder Krise ist noch eine fehlerhafte Variable und fehlerhafte Variablen können wir uns nicht erlauben, weil die sich eben dann auch aufsummieren wieder exponentiell. Und er, also für ihn ist es einfach nicht gut genug. Und das finde ich auch ziemlich spannend, dass er anscheinend wirklich die perfekte Maschine bauen will, wo Stuart ja dann auch schon sagt, wenn man wirklich jedes kleinste Teilchen im Universum überwachen will, dann muss der Computer, den man dafür baut, so groß sein wie das Universum selbst, was ja logisch einfach nicht möglich ist. Finde ich auch einen ziemlich interessanten Gedanken.
Ja, vor allem ganz ehrlich, ne, wie emotionslos musst du sein, wenn dir einer ein Krisselbild von Jesus am Kreuz zeigt, ne? Also ein echtes Jesus am Kreuzbild und du sagst so, ja, nicht gut genug, ich will hier Full HD haben.
Mhm. Ja. Crazy. Wir haben jetzt noch gar nicht viel über Linden geredet, aber vielleicht können wir das auch noch in den nächsten Folgen machen, weil Linden finde ich auch einen ziemlich spannenden Charakter.
Wir erfahren ja auch noch nicht so viel, ne?
Ja, das stimmt. Nur so ein bisschen Generationskonflikte zwischen ihm und Stuart. Aber ja, Linden finde ich auch sehr interessant.
Ja, und es verdeutlicht ja auch nochmal einfach, dass da einfach ganz geniale Köpfe, ne, auch gesammelt werden. Ja. Egal welchen Alters oder Herkunft oder was auch immer. Ja. Aber ich glaube, dann kommen wir eigentlich fast schon zum Spionage-Subplot. Ne? Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, also Anton und Lilly haben sich getroffen da am Wasser. Und wir sehen dann auch am Ende der Szene, dass Anton verfolgt wird. Und zwar vom Sicherheitschef Kenton, von Zach Granier. Und er folgt ihm auch bis in eine Tiefgarage. Sie steigen aus, sie parken, sie steigen aus und führen dann, genau, ein Gespräch. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr so genau, worüber sie gesprochen haben. Es ging so ein bisschen, weißt du noch, worum es ging?
Also Kenton hat ja vor allem, was ich auch wieder super finde, kann ich jetzt auch schon mal sagen, Kenton finde ich als Schurken einfach auch total genial, besonders auch durch den Schauspieler Grenier, weil er geht ja zu Anton erstmal sehr clever hin. Also er sagt ja nicht, er haut ihm ja nicht gleich irgendwie auf die Nase und sagt, hau ab hier, das ist mein Konzern, den darfst du nicht ausspionieren, sondern er versucht ihn ja wirklich erstmal einzulullen und zu schauen, ob das auch geht. Also erstmal den friedlichen Weg gehen und wenn nicht, dann mal schauen. Dass er ja gleich sagt, hör zu, ich bin derjenige, der deinen ehemaligen Spion, der Sergei, ausgeschaltet hat. Ich habe gesehen, du willst jetzt seine Freundin, die komplett unschuldig ist und keine Ahnung hat, auch noch einspannen und ich werde sie auch ausschalten. Lass es einfach. Und ja, was soll Anton dazu sagen? Offensichtlich hat dieser Kenton alles gerade total unter Kontrolle. Aber dann hören wir auch, dass Anton Kenton auch schon längst kennt. Er kennt seinen Vornamen und er denkt gar nicht dran, dass er jetzt zum Wohle dieser Frau, die ihm auch genauso egal ist wie Kenton eigentlich, seine Mission abzubrechen.
Ich wollte gerade sagen, ne?
Also er bietet ihm quasi einen Friedensdeal an, aber Anton nimmt nicht an.
Obwohl ich auch dachte, ich fand, es wirkte auch nicht sonderlich ernst von Kenton.
Ja, das durchschaut ja Anton auch sofort. Das finde ich auch total genial, dieser Vortrag dann auch über Amerikaner allgemein, die sich immer unter dem Cover of Virtue, unter der Decke der noblen Gründe verhüllen und dann trotzdem eigentlich egoistische Motive verfolgen. Da merkt man ja dann auch wirklich, dass Anton Amerika auch verachtet. und auch aus bestimmten Gründen. Und da treffen wirklich, ist wirklich eine Szene wie aus dem Kalten Krieg einfach. Es trifft der Prototyp Amerikaner, große Klappe, totales Selbstbewusstsein auf den Prototyp eines Russen oder Sowjets, auch noch in einem Parkhaus, was auch immer noch so einen Anschein von Spionage hat, aufeinander. Und ja, da treffen zwei Giganten dann, treffen sich das erste Mal.
Stimmt, und er sagt auch relativ schnell, ne, no bullshit, ne, du musst mir nicht hier dieses, genau, diese Lügen erzählen, diese Ammenmärchen von, wir beschützen nur die armen Unschuldigen, ne, ihr wollt doch, ihr habt einfach nur eigene Interessen, ne, kapitalistische Interessen, mehr oder weniger auch im Kopf. Oder eigene Interessen, ob sie kapitalistisch sind oder nicht. Ja, stimmt, wild. Aber dann auch, finde ich, es ging relativ schnell, der Dialog. Also ich fand, der war relativ schnell zusammen und dann beginnt eigentlich auch schon ein, ich fand ihn auch ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. So ein Kampf zwischen diesen beiden doch etwas in die Jahre gekommenen älteren Männer, der auch ein bisschen, ich weiß mal nicht genau, sollte er so ein bisschen witzig aussehen oder sah er einfach nur witzig aus?
Ich glaube, er sollte einfach realistisch aussehen und realistisch sehen Kämpfe vermutlich so aus. Es ist ja nicht immer so mit irgendwelchen Kung-Fu-Kicks und was weiß ich und man ist da oberkörperfrei und hat krasse Muskeln, sondern ich glaube, Kämpfe gehen wirklich einfach, die sind einfach dreckig. Da versucht man dem Gegenüber einfach da zu greifen, wo es geht, notfalls auch in die Augen oder so und genauso kämpfen die ja. Also da geht es wirklich ums blanke Überleben und da hat jetzt niemand irgendwelche coolen Tricks auf Lager, die er erstmal rausholen muss.
Aber das fand ich so ein bisschen schade. Es wirkte für mich noch nicht mal, als ob sie wirklich ums Überleben kämpfen. Es wirkte wirklich für mich einfach ein bisschen witzig. Ich weiß auch nicht genau. Vielleicht auch durch die Slow-Mo.
Eher wegen der Zeitlupe vielleicht und der Musik dazu, die ja auch eigentlich eher was sehr Ruhiges hat.
Genau, also wir sagen es nochmal, ne? Low Congregation, die Musik setzt wieder ein. Eigentlich fast genau so, ne? Erster Takt, Slow-Mo beginnt, sie kämpfen. Ich weiß nicht, dass ich jetzt erwartete, genau wie du sagst, ich erwartete jetzt nicht hier, weißt du, die Chuck-Chuck-Faust von Henry Cavill, ne? Mission Impossible oder so. Ne? aber ich fand, ich hätte nie wirklich eine Bedrohung gespürt in diesem Kampf, was ich auch gar nicht brauchte. Denn nachher, wie gesagt, liegen sie zwischen zwei Autos am Boden und Kenton kann ihn relativ leicht, finde ich, irgendwie umbringen.
Ja. Hm? War dir klar, als der Kampf losging, wer gewinnen wird?
Also ich dachte immer, dass Kenton gewinnt, komischerweise.
Mhm. Weil ich fand dadurch, dass Anton gerade erst neu aufs Parkett kam und auch noch ganz viel offene Dinge jetzt hatte mit Lilly, die hatten ja diese Abmachung, dass wenn sie den Stuhl von ihrem Fenster entfernt, weil er sie ja andauernd beobachtet, dass sie dann anfangen zusammen zu spionieren und auf einmal war er wieder weg. Er ist gerade aufgetreten, hat alles erzählt, was sie jetzt vorhaben und dann war er weg. Deshalb fand ich das genauso überraschend, wie wenn Kenton gestorben wäre. Deshalb, also für mich war der Kampf dadurch so gesehen schon spannend und am Anfang sah es ja auch so aus, als ob Kenton verliert, weil er direkt ja schon mal in Sekunde eins ein Messer im Bauch hat. Stimmt. Sicherlich kein guter Start ist in dem Kampf, aber ja, er ist dann einfach irgendwie doch ein bisschen abgeklärter.
Da machte ich mir gar nicht so sehr Sorgen, aber jetzt, wo du es gerade sagtest mit Anton, ich fand auch ganz schön dieses Zitat, wo Lilly doch auch fragt, wie, du beobachtest mich die ganze Zeit, ne, wenn ich jetzt irgendwie den Stuhl ins Fenster stellen soll oder sowas, und er dann so sagte, es gibt keine Privatsphäre mehr.
Ja.
Gibt's nicht.
Ja, das ist eh total genial. Also alle in Anführungszeichen Bösewichte, die sind nicht böse, die haben kein schlechtes Gewissen, das ist es einfach. Also Forrest und Co., weil sie an Determinismus glauben und glauben, keine andere Wahl zu haben. Und solche Leute wie Anton oder Kenton, die machen halt einfach ihren Job und ja, die reden sich das alle zurecht. Das ist echt sehr, sehr gruselig dadurch. Da ist jetzt niemand unnötig blutrünstig oder so.
Die sind
einfach total rational unterkühlt und das macht es ja noch viel gefährlicher.
Stimmt, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass jetzt Kenton besonders viel Spaß hat, ihn umzubringen, sondern einfach eher, es ist halt so, ne? Wieder, ist so.
Ja. Er hat ja den Friedenszweig zuerst rausgeholt und hatte wirklich wahrscheinlich auch gehofft, dass er sich da jetzt nicht die Hände schmutzig machen muss, aber so ist es halt rausgegangen.
Ich dachte eher, dass er wusste, dass er ihn nicht annimmt.
Ja, wahrscheinlich durch seine Erfahrung ist er sicherlich nicht naiv davon ausgegangen, dass jetzt alles gut ist und dass sie dann ein Bierchen trinken und Freunde werden.
Ich dachte, er sagt es einfach nur, weil er auch wusste, er nimmt es sowieso nicht an. Weißt du, einfach nur so wie so ein... Ne? Weil theoretisch müsste er ja auch wissen, was passiert.
Aber dafür war er dann wieder relativ wenig gerüstet auch für den Moment. Also,
das stimmt natürlich.
Weil von dem Messer von Anton war er echt überrascht, wie es aussah. Sonst hätte er, wie man das auch kennt, schon eine Pistole irgendwie in der Jackentasche haben können. Aber ich glaube, er war überrascht, dass es jetzt dann doch so schnell eskaliert ist.
Vielleicht war das so ein bisschen der Kick, den so Deterministen dann auch brauchen, weißt du? Damit es ein bisschen spannend
wird. Ja, stimmt. Ja, Der wusste ja eh schon wahrscheinlich, ob er gewinnt.
Genau, da muss aber noch ein kleiner, aber so ein bisschen Spannung muss da noch rein für die, sonst wäre es ja auch zu langweilig.
Ja, aber wir sehen dann wie fandst du das, dass man auch schon direkt in der allerersten Minute der Folge sieht, dass die beiden kämpfen werden? Weil das sehen wir ja schon für 2 Sekunden in der ersten Congregation-Montage sehen wir ja sogar schon, wie die zwei im Parkhaus miteinander raufen.
Ist mir beim zweiten Mal schauen auch aufgefallen. Ich finde es gut, ich finde es super, weil du natürlich am Anfang fällt es dir nicht unbedingt auf. Also du siehst es, aber du weißt ja nicht, was es bedeutet. Und nachher finde ich es trotzdem schön, weil das ja auch nochmal so ein bisschen das untermauert, was du, glaube ich, auch in der letzten Folge gesagt hast, dieses, wir haben einen Song zum Anfang und einen Song zum Ende und es gehört so zusammen, weißt du? Die Folge wird dadurch ja auch sehr schön verpackt irgendwie.
Ja, und es zieht uns auch so ein bisschen in diesen Standpunkt, dass wir, theoretisch wissen wir auch schon, wie es ausgeht, weil wir haben es ja schon gesehen, wir haben es vielleicht nicht wirklich wahrgenommen oder wieder vergessen, aber im Prinzip wurden wir ja auch quasi gespoilert, dass wir eben ähnliche Informationen haben wie Forrest und Co., dass wir auch diese Macht haben, der Allwissenheit.
Es war fast so ein bisschen wie die Maschine, ne, die uns das Bild schon gezeigt hat. Wäre noch fast geiler gewesen, wäre es noch so krissel-krassel gewesen.
Stimmt, ja.
Aber nochmal genau zurück in der Parallelmontage, dann am Ende sehen wir ja auch dann Lilly, die also nicht den Stuhl vors Fenster tut, sondern einen Zettel schreibt, auf dem Fuck you steht und dass sie dann ans Fenster hängt, wo ich auch dachte, okay, es soll mir auch nochmal irgendwie zeigen, was für ein interessanter, harter Knochen sie irgendwie ist. Trotzdem habe ich immer noch Probleme damit, das zu verstehen in diesen Charakter und in dieses Spiel von Mizuno.
Ja, es passt nicht in das, was du von ihr bisher wahrgenommen hast. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen wie, ist es von Fight Club, dieses Zitat? You met me at a very strange point in my life. Ich meine, wir lernen sie jetzt in wahrscheinlich der schlimmsten Phase ihres Lebens kennen. Und da ist sie vielleicht auch einfach anders, als man es von dieser Person erwarten würde.
Aber schon am Anfang, in der ersten Folge, wo sie eingeführt wird in der Beziehung mit Sergei, wirkte sie jetzt auch nicht wie so die, weißt du, die... Ich weiß auch nicht. Damit habe ich irgendwie Probleme. Und auch ganz ehrlich, ich meine, wie riskant bitte. Da ist jetzt ein russischer Spionhändler. Dein toter Freund hat irgendwie mit ihm über das Handy irgendwie in einer Geheim-App gewhatsappt, wurde verbrannt, du weißt es ja gar nicht genau. Dann fragt der Händler dich, hey, wenn du sprechen willst, pack den Stuhl dahin. Dann würde ich ja sagen, okay, wenn ich nicht mit ihm sprechen will, würde ich den Stuhl da nicht hinpacken. Ich würde aber nie im Leben fuck you ans Fenster hängen.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch ein bisschen zu übermütig. Also ich hätte no thanks oder so geschrieben.
Ich hätte gar nichts geschrieben. Er hat doch gesagt, pack, wenn du reden willst, pack den Stuhl. Wenn nicht, dann nicht. Mach einfach nichts, weißt du. Bleib, keep low und dann vielleicht irgendwann, weißt du, in ein paar Wochen verschwinde aus der Stadt.
Aber ich nehme mal auch an, dass sie einen großen Teil der Schuld sicherlich auch bei diesem Typen sieht, dass ihr Freund tot ist, weil er hat ihn ja quasi in die Höhle des Löwen geschickt. Und ich glaube, dass sie vielleicht dadurch so ein bisschen ihre Wut jetzt auf ihn auch kanalisiert.
Aber ganz ehrlich, also wirklich.
Es ist nicht klug. Ich würde mich auch nicht mit einem russischen...
Du wohnst alleine und schreibst Fuck you da ins Fenster, ja. wenn das jetzt sozusagen ihre Badassness sein soll, dann verstehe ich sie nicht so ganz. Also wie gesagt, ich habe weiterhin noch meine Probleme, aber ich hoffe natürlich, dass dann auch in der nächsten Woche, dass wir da einfach mehr erfahren, wer dieser Mensch einfach ist.
Man würde es wirklich alles besser verstehen, wenn sie Motorrad fahren würde. Dann würde das alles zu ihr passen.
Und eine Lederjacke tragen würde.
Genau, dann würde es passen. Und noch eine kleine Narbe so auf der Wange, Augenklappe, dann passt es.
Und Tätowierung, überall Tätowierung im Gesicht.
Das kann man im Schnitt später noch lösen, dann digitale Effekte, dann macht die Serie mehr Sinn.
Sie hätte ja auch Fuck you auf ihre Stirn tätowieren können, weißt du? Und dann aus dem Fenster schauen können. Nein, also ich glaube schon, dass wir vielleicht nächste Woche einfach mehr erfahren. Denn, wie gesagt, das ist ja ein... wo hast du noch was? Ich wäre nicht durch sonst mit der Folge.
Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz, ich weiß, wir haben jetzt auch schon wieder ein paar Minuten, aber vielleicht nochmal kurz 2 Minuten über Pete reden, weil ich mag Pete. Der Obdachlose, der vor der Tür von Lilly und Sergei wohnt. Den haben wir auch schon direkt in der allerersten Szene gesehen. Der hat einfach ein paar schöne Zitate, dass er, wenn er die beiden erfolgreichen jungen Coder da, die den Silicon Valley-Traum leben, morgens, er hat die ganze Nacht da auf der Treppenstufe geschlafen, in der Kälte, begrüßt und sagt, be whatever you can be oder sowas, so ein Motivationszitat. Das finde ich irgendwie sehr zynisch, witzig auf eine Art. Und dann auch später seine ganze Interaktion mit Jamie, wie Jamie ihm dann $20 gibt, dass er nie wieder mit ihm redet, weil er so genervt von ihm ist. Und er dann sofort auch den Deal bricht, weil er es einfach nicht anders kann, als zu reden. Also Pete, finde ich, ist so eine kleine, nette Comic-Relief-Figur auch noch nebenbei. Ich weiß nicht, hat er bei dir Eindruck hinterlassen?
Komischerweise macht mich das immer furchtbar traurig.
Ja, einfach, klar, also.
Also sorry, es macht auch vor allem Sergei und Lilly auch unsympathisch, weil ich immer denke, ich hätte irgendwie auch so ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann, weißt du, morgens in meinem Shuttle da abgeholt werde und vor der Tür schläft Pete. Und wie gesagt, das ist natürlich, ich kann es jetzt direkt nicht ändern und natürlich kann man sich engagieren und alles, aber das war sowieso auch damals schon in San Francisco für mich und ich war ja mal 3 Monate in Mountain View. Da war es jetzt nicht so extrem, aber in San Francisco, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin von mir, wohnt da. Das hat mich wirklich fertig gemacht, diese super krasse Schere von Arm und Reich, weil einfach Mieten unbezahlbar sind in San Francisco und da so viele Obdachlose sind. Und wenn du abends mal in der Innenstadt irgendwie mal irgendwie weggegangen bist oder sowas und dann nachher irgendwie das Auto gesucht hast in irgendwelchen Parking-Garagen, Bjarne, das war schrecklich. Das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Also auch natürlich.
Ja, jetzt muss ich auch noch mal kurz klarstellen, dass ich das auch nicht lustig
finde. Nein.
Nicht die Obdachlosigkeit lustig, sondern ich finde einfach seine Schlagfertigkeit witzig, wie er.
Nein, und das wollte ich auch gar nicht andeuten, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, wenn man das so gerade in San Francisco so krass gesehen hat, weißt du?
Mhm. Gibt es nicht auch diese mehr, dass das damals in den 90ern war es Giuliani oder Bloomberg? Einer der beiden Bürgermeister, die New York ja so dolle umgekrempelt haben. Ich weiß, es kann jetzt wirklich auch irgendein Bullshit sein, den ich erzähle, aber dass sie damals den Obdachlosen in New York, weil in New York gibt es ja total wenige, $100 in die Hand gedrückt haben und ein Zugticket nach San Francisco, damit die quasi woanders sind.
Also Bloomberg und Giuliani, ne, in New York wissen wir das. Und ich fand auch in New York siehst du ja sehr viele, ne? Aber ich fand, in San Francisco siehst du sehr, sehr viele. Und das war immer schon bekannt. Also wirklich, auch schon in den frühen 2000ern. Ich glaube, das war so ein bisschen, ich habe mal die Amis gefragt, warum das eigentlich so ist, weil doch auch San Francisco so teuer ist. Ich würde ja als Obdachloser dann vielleicht nicht im teuersten Stadt sein, so ein bisschen. Natürlich kannst du dann vielleicht mehr Geld auch bekommen, aber sie meinten, das wäre so ein bisschen auch am Meer, dass dann irgendwie sie bis zum Meer kommen und dann nicht weiter. Ich fand, das war eine ganz komische Antwort. Aber es war wirklich, Bjarne, das habe ich wirklich noch nicht gesehen nachts. Es war wie Zombies auf der Straße. Zombies.
Ja, das ist wirklich gruselig.
Und deswegen, also es tut mir leid, ich will da auf gar keinen Fall, ich glaube nicht, dass du da nicht dran denkst, das ist, glaube ich, einfach, weil ich das da in San Francisco zumindest, soweit man das irgendwie erleben kann, wenn man mal da ist, hat mich das echt fertig gemacht.
Und ich weiß nicht, ob du dieses Buch Utopien für Realisten von Rutger Bregman kennst, diesem holländischen Historiker. Der hat da nämlich auch sehr viel über das amerikanische Obdachlosigkeitsproblem geschrieben und hat auch gesagt, dass es absurderweise sogar teurer im Moment ist, für die Polizei Obdachlosen immer wieder Platzverweise zu geben, anstatt wenn man wirklich einfach jedem Obdachlosen eine Wohnung bezahlen würde. Und das ist dann auch wieder so, wo man es einfach nicht verstehen kann, wie sowas passiert.
Nee, und ich finde es immer so komisch, wenn dann, weißt du, so Millionäre oder beziehungsweise hier Lilly und Sergei, die irgendwie, ich weiß nicht, 150, 200.000 Dollar verdienen im Jahr, die Miete zahlen von, ich weiß nicht, was hat man in San Francisco heute für die Wohnung, da wahrscheinlich irgendwie 6.000 bis 8.000 Dollar Miete oder so. Und dann hast du vor der Tür das noch. Nicht, dass ich sage, dass es besser ist, wenn du es nicht vor der Tür siehst, aber das würde mich echt fertig machen.
Das stimmt.
Aber wie gesagt, es macht jetzt nicht Lilly unsympathisch, weil sie jetzt nicht ihm irgendwie hilft oder so, ne? Das meine ich gar nicht. Ja. Aber deswegen glaube ich, habe ich diesen, immer wenn ich Pete sah, hatte ich irgendwie immer ein schlechtes Gewissen. Aber ich fand das schon ganz, ganz amüsant, also was heißt amüsant, das ist jetzt das falsche Wort, wie er dann so die Zigarettenkippen auch, die er eingesammelt hat, ne, oder so positioniert und dann genau dieses, gib mir Geld, ich gebe dir $10, wenn du schweigst. Weil er, und das fand ich ja ganz schön, so habe ich das eigentlich auch verstanden, du erfährst ja auch durch Pete, dass er ja auch mitbekommen hat, wie sie sich getrennt haben. Also früher wohnte ja Jamie und Lilly in der Wohnung, dann kam Sergei, der auch scheinbar nicht so freundlich mit Pete umgegangen ist. Und jetzt kommt sozusagen Jamie wieder an und natürlich kennt Pete ihn, vom Sehen zumindest.
Pete weiß alles.
Ja, und dann merkst du erstmal, der weiß wirklich alles. Wäre ich Lilly, wäre ich ja fast dankbar, wenn ich weiß, dass hier Pete vor der Tür ist. Der kann mich ja vielleicht nochmal beschützen.
Ja, stimmt. Er ist wahrscheinlich jetzt auch einer der wenigen Kontaktpersonen, die sie da noch hat auf eine Art. Und ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Garland ihn jetzt wirklich als Comic-Relief-Charakter jetzt auch reingeschrieben hat. Also müssen wir den vielleicht auch mal im Auge behalten, was der noch so macht.
Also ich glaube wirklich, dass da einfach, und das hast du ja schon auch am Anfang, ich weiß nicht, ob es Pete war, aber in dieser ersten Parallelmontage, diese Fake-Opening-Credits in der ersten Folge, da sahst du ja auch so jemanden schreien in dem Golden Gate Park, glaube ich, war es. Ich glaube, das war auch ein Obdachloser und ich glaube, das war es Pete? Ich weiß nicht. Aber da sahst du schon Bilder von Obdachlosen. Und dann dachte ich mir auch, du kannst eigentlich heutzutage, wenn du über San Francisco redest, das ist so krass verbunden auch mit dieser Stadt.
Mhm.
Und das fand ich, ich habe es eher als Kritik gesehen von Garland.
Ja, und da passt dann auch irgendwie wieder die Unterhaltung von Kenton und Forrest, die ich auch insgesamt sehr spannend fand, wo man auch gemerkt hat, Kenton kann sich auch ganz schön was rausnehmen gegenüber seinem Boss und die kennen sich wohl auch schon sehr lange. Dass er eben auch, also Forrest sagt ja, Lily wird bald darüber hinwegkommen, dass Sergei tot ist, das braucht einfach nur seine Zeit. Und dann sagt Kenton ja total nonchalant, dass es bei ihm ja nicht funktioniert hat. Er ist immer noch nicht über seine Tochter hinweg.
Stimmt.
Und da empfiehlt er ihm ja dann auch so als Heilmittel, in Anführungszeichen, wieso, kauft ihr doch einfach ein schöneres Haus und ein schöneres Auto, dann ist doch alles wieder gut. Also Forrest, haben wir ja gesagt am Anfang, wohnt in so einem ganz, in so einem sehr durchschnittlichen Fertighaus und hat so ein nicht so tolles Auto. Und genau.
Und du hast recht, ich glaube, das ist ja auch die Kritik, ne? Wir können ja heutzutage, wir haben irgendwie einen kleinen Supercomputer mit einem Handy in der Hosentasche und trotzdem haben wir irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Millionen Obdachlose.
Ja.
Na, das ist ja auch nicht zu verstehen, diese Diskrepanz, ne? Wir können hier in der Serie, du kannst irgendwie Jesus so als Bild, als Krasselbild erscheinen lassen, aber du kannst nicht irgendwie eine Gesellschaft formen, die einen Pete davor beschützt, vor deiner Tür zu liegen.
Genau.
Interesting. Nee, aber finde ich aber auch ganz interessant, dass wir jetzt nicht so eine Zukunft sehen, die so sehr futuristisch ist, sondern wo diese ganz normalen Alltagsprobleme auch auf jeden Fall Bestand haben.
Das ist allgemein für mich, wenn wir noch ganz kurz Zeit haben, auch noch so ein Ding bei der gesamten Firma Amaya und bei Devs, dass es irgendwie nicht ganz so viel Sinn ergibt, dass die Firma an so einer unglaublich futuristischen Technologie arbeitet, die offensichtlich auch schon funktioniert, dass sie mit Devs eben die Vergangenheit rekonstruieren können. Und der Rest der Firma arbeitet so ein bisschen an Verkryptung und so weiter. An so Sachen, die gefühlt irgendwie 50 Jahre hinterher sind, noch technologisch. Also dann frage ich mich, warum die Firma nicht insgesamt bei allen Projekten so weit vorne ist, dass Lilly und die anderen, die da nicht eingeweiht sind bei Devs, wirklich noch in einer ganz anderen Zeit stehen.
Obwohl, das fand ich wiederum ganz interessant. Und das habe ich eigentlich auch wieder auf so kleinen Seitenhieb auf Alphabet, Facebook und Apple gesehen. Weil ich meine, wir wissen ja auch, Alphabet, die haben ja auch so viele Projekte, wir wissen ja gar nicht, woran die forschen und was da schon alles möglich ist. Aber natürlich verdient Google weiterhin mit fucking Werbung in der Suchmaschine sein Geld. Mhm. Was ja auch schon eine Technik ist, die es ja auch schon seit, ich weiß nicht, 15 Jahren gibt oder so, in der Art und Weise.
Ja.
Und das finde ich ganz interessant. Und Facebook verdient ja auch sein Geld de facto mit Werbung. Aber natürlich forschen die ja auch so krass an Daten und allem Möglichen da im Hintergrund. Ne? Und an Algorithmen und was auch immer. Und das fand ich nämlich hier auch ganz schön, so dieser Cover-up fast im Sinne von, wir sind doch auch eine, ich glaube, Suchmaschine wird doch explizit erwähnt, aber im Hintergrund können sie einfach die Vergangenheit visuell darstellen und die Zukunft vorherbestimmen.
Also sind die anderen, die öffentlich einsehbaren Mitarbeiter, mehr so Strohmänner, die den Eindruck erwecken, dass die Firma genauso weit im Hintertreffen ist wie alle anderen.
Ja, ist ja auch voll schlau, oder? Würde ich ja irgendwie auch tun.
Es wirkt wie eine Verschwendung von Ressourcen, aber wahrscheinlich ist es klüger, einfach die Zukunftstechnologien noch eine Weile im Tresor zu lassen, bis sie noch besser profitabel eingesetzt werden können.
Total. Also ich glaube, das machen ja auch viele, wenn du jetzt nicht irgendwie vom Staat unterstützt wirst, ne? China.
Ja, Patent-Hoarding und so weiter, das kennt man ja auch von solchen großen Konzernen, dass die erstmal eine Technologie von kleinen Startups aufkaufen und gar nicht vorhaben, die jetzt auch direkt auf den Markt zu bringen, sondern erstmal nur zurückhalten wollen.
Also deswegen, nee, das fand ich aber echt ganz interessant.
Ja, okay, stimmt.
Sudoku.
Na gut.
Letzte Frage abschließend. Sudoku-Spieler, ja oder nein?
Auf gar keinen Fall.
Ich habe früher mal ab und zu, so wenn ich irgendwie extrem gestresst war, einfach zum Runterkommen, ne, weil du irgendwie an was anderes denkst. Aber ich habe auch keine App und ich habe es, glaube ich, seit 5 oder 10 Jahren kein Sudoku mehr gemacht, glaube ich.
Ich spiele Sudoku wie Mo bei den Simpsons, dass ich den Zahlen immer kleine Gesichter male.
Wo kann man deine Gesichter denn im Social, bei Twitter oder Instagram folgen?
Bei Twitter unter @bojackbockman.
Genau, und ich bin @mediahore, @mediahore bei Twitter und Instagram. Und wir hören uns ja auch wieder nächste Woche, mittwochs immer, denn um 21 Uhr läuft die neue Folge Devs. Das wäre dann die dritte Folge bei den Freunden von Fox. Immer ab 21 Uhr und ihr könnt auch auf den jeweiligen Pay-TV-VOD-Plattformen auf Abruf auch die aktuellen Folgen schauen. Und ja, dann hören wir uns wieder und dann geht's weiter. Und ich hoffe, wir erfahren noch mehr über die Maschine, noch mehr über Lilly. Das ist eigentlich, glaube ich, mein größter Punkt. Und ich hoffe, wir erfahren wieder so ein schönes multisensorisches Erlebnis wie bei Devs.
Ich freue mich auch schon sehr.
Also, mach's gut, ihr Lieben. Ne? Ciao.
Tschüss, bis dann.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.